In der Predigt möchte ich uns heute einladen, über zwei Sätze nachzudenken aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, die der Apostel Petrus einst an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Und dieser Satz oder diese zwei Sätze stehen im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Dort schreibt er: Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht und mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Viele werden diesen Satz vielleicht auch aus der Lutherbibel kennen. Dort heißt es: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Oder die Hoffnung für alle übersetzt: Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures Glaubens fragen. Das ist eine Herausforderung für uns alle, dass Gott und die Apostel jedenfalls doch von den Christen erwarten, dass sie von ihrem Glauben Rechenschaft geben, wenn sie gefragt werden. Das ist ein besonders herausfordernder Satz in unserer Zeit, wo man oft sagt: Ja, der Glaube, das ist doch Privatsache. Also was ich glaube, das ist mein ganz Persönliches, das ist mein Inneres, das geht niemand etwas an, das betrifft nur mein Denken, das betrifft mein Herz. Nein, sagt die Bibel, was du glaubst, das soll sich auch ausdrücken in deinem Leben und auch in deinem Reden, in deinem Handeln, und du sollst zu den Überzeugungen und zu den Werten und zu deinem Glauben auch stehen können. Wir sind Botschafter an Christi, das sagt Paulus, und wir laden alle ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so hat ja auch Jesus seine Jünger ausgesandt und die Welt und sagt: Geht hin und verkündigt das Evangelium allen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, und es gibt verschiedenste Situationen, wo wir gefragt sind, von unserem Glauben Rechenschaft zu geben. Eine solche Situation ist sicherlich so eine, wie wir heute Morgen gesehen haben: Wenn wir neu zum Glauben gefunden haben, wenn wir uns taufen lassen wollen, dann geschieht diese Taufe aufgrund unseres Glaubens, und wir sind aufgefordert, Rechenschaft zu geben von dem, was wir glauben. In der Gemeinde tut man das auch immer zu: Wir bekennen unseren Herrn. Hier fällt es relativ leicht, so miteinander: Nein, nein, nie, nie, gehe ich weg von meinem Herrn und er bedeutet mir alles. In der Gemeinde ist auch so ein Ort, aber natürlich sind wir auch außerhalb der Gemeinde aufgefordert, und dann ist es manchmal eine ganz schöne Herausforderung, weil, wie das ja auch in den Versen anklingt, der Glaube nicht immer nur auf Zuspruch trifft, sondern manchmal auch auf Widerstand, auf Gegenwind, Menschen das nicht immer gleich auch alles gut finden, und dann ist es schon schwerer, und dann fragen wir uns auch: Ja, wie kann ich da Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in mir ist? Es gibt noch manchmal Situationen, wo es darum geht, auch mit Argumenten den Glauben zu verteidigen. Und es gibt dieses, auf das Petrus auch besonders anspricht, dass es er Situationen vor Augen hat, wo die Menschen fragen: Ich merke, du lebst irgendwie anders. Es hat sich was in deinem Leben verändert. Du bist ruhiger geworden. Warum eigentlich? Was ist da passiert? Ja, das ist natürlich die Idealsituation, die wir uns wünschen, von der aber zu der uns Petrus auch herausfordert, dass wir sie versuchen immer wieder herzustellen, indem wir auch mit unserem Leben ein lebendiges Zeugnis sind, ein Bekenntnis zu Gott, sodass die Menschen überhaupt ins Nachfragen kommen. So sagt er vorher, dass das besonders wichtig ist in der eigenen Familie. Und jeder, der Familienangehörige hat, die mit dem Glauben nicht so viel anfangen können, da weiß das, die kann man unmöglich den ganzen Tag über jetzt bepredigen und sagen, sondern da muss man sehr viel auch mit dem Leben sprechen. Und da sagt er ja ein Kapitel weiter vorne zum Beispiel, also es war wohl die Situation damals, dass sehr viele Frauen zum Glauben gekommen sind vor ihren Männern. Und dann sagt er, wenn ihr eure Männer gewinnen wollt, dann tut es nicht in erster Linie mit den Worten, sondern in der Art und Weise, wie ihr mit ihnen zusammenlebt, sodass sie ins Fragen kommen. Und wenn sie dann fragen, ja dann brauchen wir allerdings eine Antwort darauf. Und wir bezeugen mitunter auch unseren Glauben ganz bewusst, um Menschen einzuladen und ihnen auf das Beste aufmerksam zu machen, was uns im Leben begegnet ist, nämlich dass wir eine Beziehung zu Gott haben können durch Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Und so sagt nun also Petrus, seid alle Zeit bereit, seid stets bereit, ja, immerzu bereit zur Zeit, zur Unzeit. Da geht es um die innere Einstellung. Nicht unbedingt, wie ich gleich noch ausführen möchte, dass man es den Leuten, manchmal, das muss man so ein bisschen mal gucken, wie das ist, natürlich, wenn die Leute es hören wollen, manchmal muss man es auch sagen, wenn sie es nicht hören wollen, aber nicht immer. Und das ein bisschen rauszufinden, darüber wollen wir heute ein wenig nachdenken. Und dann heißt es, jedermann Verantwortung zu geben. Das jedermann ist daher wichtig, wenn Paulus sagt, seid bereit, Rechenschaft zu geben, dann heißt es im Griechischen eigentlich wörtlich, seid bereit zur Verteidigung des Glaubens, zur Apologetik. Ja, Apologia ist das Wort und das beschreibt im Griechischen eigentlich die formelle Verteidigung in einem Gerichtsprozess. Wenn sich einer, wenn einer angegriffen wird oder einer angeklagt ist, dann verteidigt er sich, dann spricht er eine Apologie. Und so sollen wir also auch begründen können, wenn, das war die Situation nämlich der Christen zur Zeit des Petrus, dass sie angegriffen wurden für ihr Leben. Warum beten sie nicht den Kaiser an? Warum sind sie so anders wie die anderen? Und dann sollten sie einfach sich verteidigen können, Rechenschaft geben können. Und dann sagt eben Petrus, jedermann, also nicht nur den Anwälten und den Richtern und den Herrschern, sondern seid einfach bereit, jedem gegenüber euren Glauben begründen zu können. Das ist, finde ich, insofern auch eine große Herausforderung, weil wir als Männer und Frauen ja viele Worte machen in unserem Leben. Aber manchmal gerade dann, wenn es wichtig wäre, dann verstummen wir. Ich schließe mich da auch gerne mit ein. Aber darum geht es, uns einzustellen, dass wir das entscheidende Wort zur rechten Zeit haben und ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Und was kann das bedeuten? Was heißt das konkret? Darüber möchte ich ein wenig mit uns noch nachdenken. Heißt das, dass ich in meinem Geschäft, an meiner Werkbank, in der Schule, bei den Kollegen am Morgen, dass ich die immer zu mit Bibelversen nerve? Oder muss ich überall Traktate verteilen, so wie die IG Metall auf Flugblätter bereithält? Wie mache ich das? Soll ich die Kommilitonen am Studienplatz während der Vorlesung zur Nachfolge Jesu auffordern? Wie kann das auch wirklich funktionieren? Ich möchte euch da ein bisschen Anteil geben an meinen Erfahrungen. Da steckt nämlich ganz viel drin in dem Satz, den Petrus da schreibt, wenn er zum Beispiel sagt, seid bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Also, vielleicht modern übersetzt, seid bereit, allen zu antworten, die euch fragen. Also die Interesse haben, nicht aufdrängen. Das mit den Fragen ist natürlich so eine Sache, wir wissen das von den Kindern, dass sie viele Fragen stellen. Warum ist das Eis kalt, warum ist das Wasser nass? Und warum muss ich aufräumen, wenn ich gar nicht will und so weiter. Kinder können so viel fragen, dass halt manchmal die Antworten ausgehen und man sich wünscht, dass sie vielleicht keine Fragen mehr stellen. Aber hoffentlich geht dieser Wunsch nie in Erfüllung. Ja, das ist wichtig, dass wir als Menschen Fragen stellen und dass wir nicht aufhören mit dem Fragen. Wieso, weshalb, warum? Heißt es in der Sesamstraße schon für die Kinder, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja? Aber unsere Mitgenossen, das würde man uns manchmal wünschen, dass sie uns fragen. Ja? Aber ist ja oft dann nicht so, dass sie fragen. Ja, wir müssen also einen Anlass herstellen, dass sie fragen, was ist eigentlich mit dir? Versucht mal jemanden etwas zu erklären, der keine Fragen hat. Vor dieser Situation stehen, glaube ich, manchmal Lehrer in der Schule, dass sie Kindern etwas erklären sollen, auf das sie null Bock haben. Ja? Und versucht das mal, das ist äußerst schwierig, man stößt auch auf Widerstand und man spürt so irgendwie, das geht gar nicht. Und was macht ein guter Pädagoge, ein guter Lehrer? Er muss sich irgendwas einfallen lassen, dass die Kinder Fragen haben. Ja? Also muss man nachdenken, wie kann man jemanden eigentlich ins Fragen bringen? Wie kann man, und das geschieht eben auch im Glauben, das kann durch Verschiedenes passieren, durch Symbole, durch Dinge, dass man vielleicht doch mal etwas sagt, einen Satz, der zum Nachfragen anregt, oder dass man so lebt, dass es zum Nachfragen anregt. Und da heute die Biker da sind, die haben ja dann ihre Kutten, da denke ich mir mal, unter den anderen Motorradfahrern kommt dann auch die Frage, was ist das dann für ein Zeichen, was seid ihr für ein Club? Und so weiter. Und genau das will man ja, herausfordern, gefragt zu werden, was ist das, was bewegt dich, wie sieht das aus mit deinem Glauben? Wir müssen, ich denke, es geht darum, dass die Menschen auch neu sensibel werden für die wirklich relevanten Lebensfragen. Und ich finde das so schade, dass wir die so in unserem Land zur Privatsache erklärt haben. Das, was uns am meisten bewegt, ja, dass darüber nicht gesprochen wird. Aber es gibt auch immer wieder viele ganz natürliche Anlässe, wo ich immer wieder staune, wo ich merke, dass auch Geschwister ein gutes Zeugnis sind, ist, wenn ich ältere Geschwister besuche oder zum Beispiel im Krankenhaus. Ich kann euch heute auch Grüße sagen, wieder von der Ruth Stein, die zum Beispiel eine Schwester aus dieser Gemeinde, sie liegt im Krankenhaus, sie hat schon viele Jahre Krebs, sie ist im Moment sehr schwach, bittet euch um euer Gebet, aber ihr braucht sie nicht so besuchen, das strengt sie zu sehr an. Ja? Aber ich staune, wie sie dort lebt im Krankenhaus, was sie zu den Schwestern sagt, was sie ausstrahlt an Ruhe, dass ihr Leben einfach in der Hand Gottes liegt, dass sie keine Angst vorm Sterben hat. Und das habe ich schon bei vielen erlebt, dass man merkt, der Glaube trägt durch. Er trägt durch nicht nur in den schönen Zeiten, sondern auch in denen, wo man leiden muss, wo jemand aus dem Freunde, aus dem Familienkreis verstirbt. Er trägt durch, wenn man selber vor der Tür des Todes steht, weil man eine lebendige Hoffnung hat. Und das, dann kommen auch die Nachfragen, wie kommt das? Was ist das in deinem Leben? Das ist so ein Anlass. Und wo immer wir in solchen Herausforderungen stehen, sind wir immer wieder gefragt, seid bereit, von der Hoffnung Rechenschaft zu geben, die in euch ist. Was häufig nicht zu sehr viel führt, irgendwelche Diskussionen über was jetzt richtig oder die kann man meistens gar nicht gewinnen. Man kann sich ja über viel Unwesentliches streiten, über den Papst und über Hexenverbrennung und so weiter. Aber das führt zu nichts, sondern von der Hoffnung zu reden, die in euch ist, da geht es häufig auch darum, von der persönlichen Hoffnung zu reden, von dem, was wir selber mit Gott erlebt haben, von der eigenen Erfahrung zu sprechen, die wir haben, wie wir Gott kennengelernt haben. Ja, sehr schön. Was aber, wenn man schon länger keine Erfahrung gemacht hat? Da merken wir, da liegt eine Herausforderung. Natürlich kann ich vielleicht erzählen, wie damals Gott in mein Leben eingetreten ist, wie das gekommen ist. Aber es ist schwer, wenn ich nicht lebendig im Glauben stehe. Wenn ich nicht aktuell etwas mit Gott erlebe, ist es fast unmöglich, mit kaltem Herzen Christus zu bezeugen. Dann, wenn das so ist, dann muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich passiert mit meinem Glauben? Warum erlebe ich nur noch so wenig? Das ist sicher eine Frage, die uns alle zeitweise beschäftigt. Ich will auch nicht abstreiten, dass es immer mal Zeiten gibt, glaube ich, das ist ganz normal, wo man weniger erlebt. Das muss auch sein. Aber wenn es über lange Zeit ist, dann ist es doch ein Alarmsignal, das uns auffordert, nachzudenken, was könnten die Gründe sein? Ja? Habe ich noch Appetit auf das Wort Gottes? Habe ich da Hunger drauf? Denn wir wissen ja, der Glaube kommt aus dem Hören. Mit welchen Dingen habe ich mich vielleicht arrangiert, was Gott gar nicht gefallen ist? Wo habe ich gegen mein Gewissen gehandelt? Bin ich vielleicht bitter geworden an irgendeiner Stelle, wo mir was passiert ist, wo etwas dazwischen gekommen ist, zwischen die Beziehung zu Gott? Ja, oder die Bibel warnt uns auch vor Heuchelei oder Trug, dass wir anderen etwas vorspielen. Das passiert ja manchmal so, dass wenn man gläubig ist und dann ist es irgendwie abgeflacht oder was dazwischen gekommen, dass man erstmal weiter so tut, wie man bisher gewohnt war. Aber das ist eigentlich wie so ein tödliches Gift, denke ich, weil wir betrügen ja nicht die anderen, sondern vor allem uns selber, wenn wir so tun, was wir gar nicht sind. Und da müssen wir drauf aufmerksam werden, damit wir davon umkehren können. Ja, oder sind wir irgendwie sehr kritisch geworden gegen die Geschwister voller Neid oder schlechtes Reden, Lieblosigkeit und dergleichen. Das sind so Gründe, die uns manchmal die Freude nehmen und die dafür dann sorgen, dass wir nicht mehr viel erleben und dass wir dann auch nichts mehr erzählen können. Ja, also da ist sicher, gebt Rechenschaft von dem Glauben, der in euch lebt. Also muss er darin leben. Und wir merken, dass die Leute auch mit einem traditionellen Glaubensbekenntnis, das wir runtersagen könnten, ja, dass sie damit letztlich nicht zufrieden sind, sondern dass sie doch erfahren wollen, ja, wie kann ich denn wirklich Vergebung erleben, erfahren, wie sieht so eine Vertrauensbeziehung aus, wo ist die Frucht des Glaubens in deinem Leben? Ja, das stellt uns ja doch schon ganz schön in Frage und gibt uns eine Menge dann, was denke ich, was noch wichtig ist für unser Zeugnis, dass wir das letztlich nicht aus uns selber tun können. Also wir können ja Menschen auch nicht wirklich Gott nahe bringen. Da muss Gott selber am Wirken sein und darum sagt zum Beispiel der Paulus auch, betet um eine offene Tür. Ja, er sagt, an die Kolosser schreibt er zum Beispiel, bete zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Deswegen ich auch im Gefängnis bin, damit ich es kundmache, wie ich es reden soll. Und dann spricht er eben davon, dass es notwendig ist, Weisheit zu haben, die gelegene Zeit zu erkennen, die Worte mit Salz zu würzen, damit wir wissen, wie wir dem Einzelnen antworten sollen. Und so sagt ja Jesus auch, macht euch keine Gedanken, was ihr reden sollt, sondern vertraut auf Gott, dass er es euch gibt. Ja? Also wir müssen immer darauf vertrauen, dass Gott auch am Wirken ist. Wir wollen auch niemanden irgendwie überreden. Das würde sowieso auf Dauer nicht halten. Ja? Irgendwo zu irgendwas. Sondern wir wollen ihn einladen mit unserem Leben, damit die Fragen kommen und er vielleicht selber auf die Spur kommt und sagt, dann habe ich selber gewagt, dann habe ich selber gebetet und dann habe ich selbst erlebt, wie Gott handelt in meinem Leben. Ja, ein Gedanke, der mir dann noch wichtig ist, ist, dass ich glaube, es Petrus und auch Paulus sehr wichtig war, dass wir auf die Menschen eingehen, denen wir das Evangelium sagen. Was sind denn eigentlich ihre Fragen? Martin Luther hat sehr bewegt die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Leider fragt mich das niemand heute. Das ist eine Frage, die wenige zu bewegen scheint. Warum bekomme ich einen gnädigen Gott? Also muss ich erstmal ein bisschen nachhaken, was bewegt die Leute eigentlich? Welche Fragen haben sie, auf die ich vielleicht von Christus, von Gott her, eine Antwort sagen kann. Und erst mit der Zeit kommen sie dann auch häufig auf die Schuldfrage. Mancher hat zum Beispiel die Frage, wie kann ich mit meiner Schuld fertig werden, weil er aus Versehen vielleicht in einen Unfall verstrickt wurde und dabei ein anderer Mensch zu Tode kam und ihn die Gewissensbisse wirklich angreifen. Aber anderer denkt, was habe ich mit Schuld zu tun? Ich lebe doch ganz gut und ich war noch nie im Gefängnis und ich werde auch nur gelegentlich von der Polizei geblitzt. Ich bin ein guter Mensch. Wo brauche ich Vergebung? Ja? Und der hat aber vielleicht eine andere Frage. Die Frage, ja, wie ist das, wenn ich sterbe? Ja? Das heißt, wir müssen uns mit den Menschen beschäftigen. Und wir müssen ein bisschen fragen, welche Fragen haben sie, dass sie das Leben mit ihnen teilen. Und Paulus bringt das auf diese Formel, er wollte den Sklaven ein Sklave sein. Oder man könnte sagen, den Arbeitnehmern ein Arbeitnehmer, den Freien ein Freier, den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, den Schwachen ein Schwacher, denen ohne Gesetz wie einer, der kein Gesetz hat. Das heißt, er hat sich echt für die Leute immer interessiert und hat immer geguckt, welche Fragen haben sie denn? Man kann es auch studieren, wenn man guckt, wie er in Athen war. Die Athener hatten eben sehr viele philosophische Fragen. Dann ist er eben auf die Philosophen eingegangen am Anfang und hat darüber überlegt, welche Frage, wie ist denn Gott und wo ist Gott und welcher Gott ist der Richtige. Darüber haben die nachgedacht, dann hat er da angefangen, etwas zu sagen. So gilt es immer, allen alles zu werden und so etliche zu gewinnen oder zu erreichen, einzuladen, ihnen teilzugeben am Evangelium. Und ich glaube, dass genauso etwas eben auch die Motorradclubs tun, den Bikern ein Biker zu werden. Ihnen das Leben zu teilen mit einem Hobby, das wie ich zum Beispiel das Motorradfahren, und dann aber zu den tieferen Fragen dann natürlich auch zu kommen, aber erstmal einzusetzen bei einem gleichen Interesse und zu fragen, was habt ihr denn für Fragen? Und bei Motorradfragen gibt es auch Fragen, die viele bewegen, immer wieder bewegen, zum Beispiel allein durch die vielen Unfälle. Und dass viele, die lange fahren, irgendjemand kennen oder kennengelernt haben, der mit seinem Motorrad verunglückt ist und entweder persönlichen Schaden oder sogar den Tod erlitten hat. Und darauf braucht man auch Antworten. Aber das Motiv muss stimmen, dass wir nicht aus Gleichgültigkeit oder nicht um irgendwie Diskussionen zu gewinnen, sondern dass es uns wirklich um den Menschen geht. Aber wir sind herausgefordert, unsere Sprachlosigkeit zu überwinden, falls wir sie haben. Man kann noch mal zum Schluss überlegen, was lässt uns eigentlich zögern. Manchmal fühlen wir uns alleingelassen, manchmal wissen wir alleine nicht so. Darum sind wir ja auch Gemeinde, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns vielleicht gegenseitig zu ergänzen. Dann kann einer eine Party machen und schmiert die Brote und der andere macht eine Andacht oder singt ein Lied. Ja? Und darum ist auch nicht jeder Motorradfahrer für sich, sondern alle zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen, damit wir uns nicht so alleingelassen fühlen, damit wir auch mal überwinden, wenn uns keiner zuhören will, wenn es schwierig geworden ist, wenn man vielleicht angegriffen wird, für naiv gehalten wird oder was auch immer, weil man glaubt. Ja. Der Einzelne könnte überfordert sein, aber in der Gemeinschaft können wir uns ergänzen und ermutigen. Weil es ist ja auch so, wie dann Petrus andeutet, dass wir oft eben auch Konflikte erleben und es ist auch leider so, dass in vielen Teilen der Welt keine Glaubensfreiheit besteht, dass es da schlecht drum besteht. Es schockiert mich immer wieder, wenn ich sehen muss, wie viele Menschen ihren Glauben nicht frei bekennen können, nicht frei leben dürfen. Und umso wichtiger ist es, dass wir, die wir in der Freiheit leben, Flagge zeigen, dass wir uns bekennen. Wir Deutschen hatten ja teilweise ein bisschen Probleme, zu unserer Flagge zu stehen, aber seit der Weltmeisterschaft hier bei uns, glaube ich, ist es ein bisschen besser geworden. Ja? Aber manche bekennen ja auch mit der Flagge deutlich, wozu sie stehen. Unser Nachbar hat mehrere Flaggen aufgestellt, da hängen Fußballfahnen dran, einmal gelb-schwarz und einmal rot. Also ihr wisst dann schon, welche Vereine, wer sich da auskennt. Und so ist das auch, dass wir Flagge zeigen, dass wir bekennen, zu wem wir gehören, zu wem wir stehen. Wir gehören zu Christus Und dazu brauchen wir immer wieder den Mut und dazu sind wir herausgefordert. Und falls wir Angst haben davor, dann geht es uns nicht anders als auch den Leuten damals schon zur Zeit des Paulus. Der schreibt nämlich zum Beispiel an seinen Ziehsohn, an seinen Mitarbeiter Timotheus, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Und in diesem Sinne sind auch wir ermutigt, wag es einfach zu erzählen, welche Erfahrung du mit Gott gemacht hast. Wenn du dazu 100% ehrlich bist, dann werden wir doch erleben, dass die Leute ins Nachdenken kommen. Und da ist manchmal der ganz normale Alltag viel interessanter. Wie hilft dir der Glaube im Alltag bei deinen Sorgen, bei deinen Leiden? Wie motiviert er dich zur Freude? Wie gibt er dir Frieden? Wie lebst du Vergebung? Ist vielleicht interessanter wie irgendein Abenteuer in der Südsee, was der andere ja auch nicht erlebt, weil er auch nicht das Geld für den Flieger hat. Also lass uns diesem Wort nachkommen, seid alle Zeit bereit, von der Hoffnung Rechenschaft zu geben, die in euch lebt. Amen.